Ich würde hier nochmal die Frage aufwerfen, ob es nicht doch Reptiloiden gibt.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 65.
Impostors. Ich will nicht immer die gleiche Begrüßung am Anfang. Ich will nicht immer nur Hallo zusammen sagen.
Und deswegen hattest du gerade Moin gesagt.
Damit
das einfach ein bisschen kreativer hier wird.
Du hast angewidert den Kopf geschüttelt und mir erklärt, warum es oberflächlich ist, wenn man nicht aus Hamburg kommt. Und es muss auch nicht irgendwie der Norden oder so. Nee, Hamburg. Es muss Hamburg sein. Wenn man nicht von dort kommt und trotzdem Moin sagt. Und dann haben wir gesagt, na, dann fangen wir nochmal neu an.
Genau, wir haben genau deswegen neu angefangen, weil ich selber gemerkt habe, was ich für einen Stuss rede. Und jetzt erzählst du es nochmal.
Ja, aber du hast angefangen. Ich meine, du hast zuerst gesagt, dass ich es mit Moin versucht habe. Das hätte ich ja jetzt dann auch nicht wiederholt.
Also, hallo zusammen.
Moin.
Ich habe diese Woche eine grandiose neue Wortschöpfung gehört, und zwar von meiner Mutter.
Aha.
Fotospezial von unten.
Ach, da war ich ja dabei. Für Dickpick.
Ja.
Fotospezial von unten. Das klingt wie ein hervorragendes Buch, das ich sofort kaufen würde. Fotospezial von unten.
Ja, von irgend so einem perversen Künstler, genau. Der jetzt so ein bisschen auf intellektuell tut und versucht, seine Übergriffe zu verarbeiten. Ne? Ja, meine Mutter hat die Woche einen schmutzigen Witz erzählt.
Ja. Und selbst am meisten gelacht auch.
Und um den Lachkrampf, den sie da gerade hatte, noch zu verdeutlichen, hat sie gemeint, ich piss mit meinen Augen.
Die hat bestimmt diese Redewendung Pipi in den Augen haben mal gehört und dann sich das so abgespeichert als mit den Augen pissen. Was auch, finde ich, viel ehrlicher ist, weil Pipi in den Augen haben so verhalten ist, so vorsichtig. Oh. Nö, rabiat mit den Augen pissen über ein Fotospezial von unten. So ist die Sachlage.
Ey, ich hätte meine Mutter so gern manchmal in so Spitzenpositionen. Zum Beispiel haben wir ja gestern uns dieses Interview von der RBB-Chefin durchgelesen.
Ja, Schlesinger.
Und dann ging es ja auch um diese Etage, die für 1,4 Millionen Euro renoviert worden ist.
Schlesinger meinte, es war nur die Hälfte. Aber selbst für die Hälfte ist das schockierend. Und das sag sogar ich als jemand, der nicht ansatzweise die Ahnung hat von Interior Design wie du.
Ja, wir haben uns dann nämlich die Fotos angeschaut. Ey, ist das so hässlich. Es ist unfassbar. Und es ist wieder dieses klassische Klischee, dass manchmal Menschen mit Geld nicht mit, also die haben einfach keinen Geschmack manchmal.
Und bevor man jetzt vielleicht, könnte ich mir vorstellen, eine Reaktion darauf hat, warum redet ihr über diese Äußerlichkeiten, wie das jetzt aussah, was sie sich da für Geld geholt haben. Es ist relevant. Du sagst das oft, dass eine Einrichtung schon etwas über die Psyche des Menschen sagt, der darin lebt.
Ja, und mir ist ganz wichtig, dabei zu betonen, dass es nicht um Geld geht.
Ja.
Es geht nicht darum, ob das jetzt fancy Sachen sind und so. Man kann mit jedem Budget was echt Schönes hinbekommen. Und ich finde, der RBB hätte genauso an die Sache rangehen müssen. Höchste Kreativität und so günstig wie möglich das Ding einrichten.
Ja.
Und die haben genau andersrum gedacht.
Ja.
So viel Geld wie möglich in etwas so Unkreatives wie möglich reinstecken.
Und das meine ich, es ist relevant, denn dieser Ansatz, so viel Geld wie möglich für so wenig Kreativität wie möglich, der kann sich das eine oder andere Mal in einer Produktion, in einem Format, in einer Sendung ja auch wiederfinden.
Total, ich habe die
das
so...
Das meine ich. Also ne, was du bei Menschen mit ihrer Einrichtung auf ihre Psyche aus der Einrichtung ableiten kannst, lässt sich bei einem Sender auf seinen Anspruch ableiten.
Absolut, ich habe die Sofas gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist das Problem beim RBB.
Ja.
23.000 Euro für was Unbequemes und dabei hat das noch nicht mal, also irgendeine schöne Ästhetik oder so.
Ja.
Oder dann diese Küchentheke. Sieht aus wie aus den 80ern, aber so aus einem Spaceship, ne?
Ja,
also
ja.
Irgendwas von Star Trek.
Aber der andere Punkt, der jetzt nicht nur mit der Ästhetik zu tun hat, den du benannt hast, als wir uns dieses Interview da durchgelesen haben mit ihr, war, dass du vor allem etwas über die Arbeitsbedingungen durchhören konntest. Es waren ja ganz viele der Leute, die dort gearbeitet haben, die geleakt haben über sie, die auch E-Mails von ihr rausgefischt und durchgestochen haben. Und dass sie nichts davon geahnt hat, nichts mitbekommen hat und auch nicht wusste, wie es den Leuten beim RBB geht, dass die das alles nicht gut finden. wie sie, ihren Führungsstil und so weiter.
Also das Interview war bei der Zeit und ich kann das wirklich empfehlen, weil man hört nochmal so die Aussagen von ihr und denkt sich, ja, ich kann teilweise das nachvollziehen, was sie sagt. Und dann genau der Punkt, den du jetzt da meinst, dass man merkt, das muss eine toxische Arbeitsatmosphäre gewesen sein.
Der RBB hatte ein Scheißproblem und passend dazu habe ich hier eins.
Was ist ein Scheißproblem?
Wunderschönen guten Morgen, liebe Iris und liebe Matthias. Mein Problem sind Menschen, die bei Äußerungen, dass es einem nicht gut geht, zum Beispiel auf der Arbeit, man geht zum Chef und sagt, ich möchte gerne heute 2 Stunden früher gehen, ich habe auch genug Überstunden dafür und mir geht's nicht gut, zum Beispiel durch Migräne oder wie auch immer, und dann einem gesagt wird, du siehst aber nicht krank aus. Ich finde, das geht halt irgendwie gar nicht. Und generell muss ich feststellen, in letzter Zeit die meisten Arbeitgeber kümmern sich nicht richtig darum, wie es den Mitarbeitern geht, gerade in dieser sehr schwierigen Situation in Deutschland durch die ganzen Preise, Energie und Sprit und Lebensmittel, was ja ziemlich schade ist.
Na, das kennst du ganz gut, ne? Ich habe sofort an dich gedacht bei der Nachricht. Du musstest ja sogar mal Befunde
vorlegen.
Ja,
die ganzen Befunde musste ich kopieren und meinem Arbeitgeber abgeben, weil ich nicht krank aussah. Ja. Und erst als ich Arbeitgeberin wurde, habe ich überhaupt gecheckt, dass das alles krass verboten ist, was da gemacht wird.
Ich habe gedacht, der Satz geht weiter. Habe ich selber angefangen, von Leuten die Unterlagen einzufordern?
Nee, das habe ich nie gemacht.
Ich weiß.
Aber ich bin da schon erstaunt, welche Geschichten ich da immer höre. Das ist alles verboten, Leute.
Ja.
Also man selber als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin darf man solche Dinge nicht machen. Man darf jetzt auch nicht dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin unterstellen, hey, du bist doch gar nicht krank.
Siehst nicht so aus, glaube ich dir nicht.
Das geht alles nicht.
Ist das verboten?
Also
das
nicht ist richtig ja verboten. Äußerung. Also es ist verboten, dass man irgendwelche Unterlagen hat.
Ja, genau, genau.
Dann darf man sich auch nicht so in die ganze Sache einmischen. Man darf eigentlich auch nicht so richtig alles hinterfragen oder da jemanden dazu drängen.
Mhm.
Also wenn man da irgendwelche Beweise dann hat, dann kann das durchaus ein bisschen schwierig werden.
Mhm.
Mein Tipp wäre, gar nicht offen darüber zu sprechen.
Ich weiß,
es ist schwierig.
Ja.
Ich weiß, weil ich mache es ja auch im Podcast, ich rede offen darüber, aber ganz ehrlich.
Du hast ja auch keinen Chef.
Ja, ich kann offen darüber reden.
Ja.
Wer will mir schon irgendwie jetzt was antun? Wer will mir einen Job wegnehmen? Das können höchstens irgendwelche Kunden oder so sein und dann sage ich ciao. Ja, also dann geht. Aber keiner, bei mir kommt keiner mehr heute an und sagt, Iris, da weiß ich jetzt nicht.
Du siehst aber gar nicht krank aus.
Ja, das würde keiner machen. Aber wenn du noch angestellt bist, dann hast du Menschen teilweise, wenn du in einem schlechten Umfeld bist, die das ausnutzen. Und du bist einfach nicht stark genug in solchen Momenten, um dagegen anzukämpfen. Das bist du erst viel später. Deswegen würde ich erstmal nicht darüber sprechen und eher kündigen, wenn es geht.
Ja, wenn es geht. Das ist eben echt der Punkt. Du bist in vielen Positionen, in den meisten eigentlich, steckst du halt in Abhängigkeiten.
Ja, ja.
Deswegen ergänzend, wenn du nicht kündigen kannst, gibt es einen Trend gerade, der Quiet Quitting genannt wird. Den gibt es auch schon wahrscheinlich seit viel, viel längerer Zeit, aber dieses Wort ist gerade ein bisschen geläufiger. Ich habe zumindest in den letzten Wochen zum ersten Mal dieses Wort gehört, weil es durch die Krisen seit Corona und jetzt auch noch Energiekrise und Inflation und so weiter, alles, was sie auch anspricht, was jetzt gerade noch an zusätzlichen Krisenfaktoren mit dazukommt, wird dieser Trend gerade trendiger, das Quiet Quitting. Und das bedeutet, man kündigt nicht laut den Arbeitsplatz und geht und sucht sich was Neues, sondern man bleibt und tut nur das Nötigste.
Man hat das früher auch 9-to-5-Job genannt.
Ja, aber das wäre ja dann wirklich die Jobbeschreibung. Ne? Quiet Quitting ist wirklich die Weigerung, auch nur den kleinsten Finger zu krümmen, den du nicht laut 9-to-5-Job krümmen musst.
Ja, das kann man dann machen, aber ich glaube, das muss zeitlich begrenzt sein, weil das macht einen richtig depressiv auf Dauer.
Ja, das ist nämlich genau das, worauf ich da jetzt noch dann hinaus wollte. Dieses Scheißproblem, das hatten wir schon mal als Antwort, es ist nicht dein Scheißproblem, an die uns das geschickt hat, sondern es ist das Scheißproblem der gesamten Arbeitswelt. Wenn es an Vertrauen fehlt zwischen Teams und der Chefetage, wie beim RBB, dann ist das nicht das Scheißproblem der einzelnen Person, sondern des gesamten Betriebs. Und das wird sich entweder durch Quiet Quitting oder durch so eine Meuterei dann wie beim RBB oder durch massenhaft Depressionen von Leuten, die so arbeiten und so ein Arbeitsumfeld haben und dann halt auch nicht mehr arbeiten können. Da kommt ja dann auch nicht mehr dabei raus, was sie tun sollen und so. Das ist ein kollektives Scheißproblem, kein individuelles. Und erst recht, wenn man jemanden, der sagt, ich bin krank, unterstellt, das wäre Hochstapelei. Das Thema.
Impostus! Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Jetzt müssen wir beim Thema auch nochmal neu anfangen, weil ich habe mich einfach totgelacht. Scheiße, wir hätten es einfach aufnehmen sollen. Ich habe so eine richtig professionelle Anmoderation gemacht, als wären wir alte Showhasen seit 20 Jahren im TV. Couple Off ist ein manipulativer Podcast über Aufrichtigkeit und wir haben ja bereits in vergangenen Folgen angekündigt, dass es deshalb auch mal um Hochstapler gehen würde. Diese Woche spielt es aber eine ganz besondere Rolle bei dir, Iris, und zwar warum? Woraufhin Iris philosophisch angestrengt ihren Kopf zur Seite gedreht und den Blick in die Ferne hat gleiten lassen, auf der Suche nach einer geeigneten Antwort.
Ja, weil ich mir gedacht habe, du hast das so hochdramatisch beschrieben, als ob irgendein Hochstapler die war oder als ob ich irgendwie da Erfahrung damit hätte. Ja, nee, es hat sich einfach durch den TV-Spot, hat sich ein alter Freund bei mir gemeldet, der jetzt auch unsere Podcast-Folgen hört. Und wir haben so ein bisschen über unser Leben gesprochen und ich habe dann gemeint, Mensch, wie läuft's bei dir, ne? Und er hat dann gemeint, ja, eigentlich alles voll uninteressant. Ich habe irgendwie, ja, Frau, Kinder, Und irgendwann mal hat sich herausgestellt, dass er im Krankenhaus als Kardiologe arbeitet, Ablationen macht, also voll die interessanten Sachen macht.
Ja.
Aber er selber hat das irgendwie gar nicht so wahrgenommen.
Also ein Tiefstapler, beziehungsweise er hat das Hochstapler-Syndrom.
Ja, das weiß ich nicht. Ich musste dann über mich nachdenken, ob ich das Hochstapler-Syndrom habe. Man hört ja so viel davon. Angeblich 70% der Menschen haben das und so.
Ja.
Da geht es ja darum, dass du dich die ganze Zeit so fühlst, als ob du jetzt erwischt wirst, dass du das ja eigentlich nicht kannst. Wir haben auch noch Sprachnachrichten dazu. Also gab es auch sehr viele aus der Community von Leuten, die gesagt haben, ich leide am Hochstapler-Syndrom.
Vielleicht schicke ich das auch zu dem Thema vorneweg. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir in einer ganz frühen Folge schon mal das Hochstapler-Syndrom besprochen haben und dann ein Feedback kam von einer Hörerin, die das sehr genau definiert haben wollte, dass es eben wirklich nicht darum geht, dass man diese Dinge nicht kann, von denen man glaubt, man könnte sie nicht, sondern Hochstapler-Syndrom bezeichnet, man kann etwas, man hat es wirklich drauf, aber traut sich selber nicht über den Weg und fühlt sich nicht angemessen, sondern legt eher den Fokus darauf, ich werde bestimmt eingestellt oder so für irgendwelche anderen Qualitäten, die finden mich halt nett.
Und genau darauf wollte ich hinaus, weil mir ist wieder eingefallen, als ich damals meinen Job gewechselt habe, hatte ich am Anfang solche Selbstzweifel. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mensch, finden die mich wirklich gut? Glauben die wirklich, dass ich kreativ was drauf habe? Und ich weiß noch, wie meine Freunde damals sagen, hey, natürlich, also die hätten dich doch nicht eingestellt.
Ja.
Nie im Leben hätten die dich eingestellt, wenn die dich einfach nur irgendwie nett finden würden. Ein paar Wochen später kommt mein Chef zu mir.
Und sagt dir genau das?
Und sagt mir, wenn ich ehrlich bin, ich habe dich wirklich nur eingestellt, weil du gut aussiehst und nett bist. Das hat er wirklich gesagt. Und dann saß ich da und dachte mir, ich hab's gefühlt.
Ja.
Ich hatte nicht das Hochstapler-Syndrom.
Nee, das ist einfach nur ein gutes Gespür dafür.
Und das hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Und deswegen denke ich ganz viel über Hochstapler an sich nach.
Mhm.
Und auch über dieses Hochstapler-Syndrom nach und habe mir gedacht, hey komm, lass doch die Woche mal eine Folge dazu machen.
Ja, bei mir war es, als ich mitbekommen habe, wer Liz Truss eigentlich ist, neue Premierministerin in England. Ich kenne sie ja noch nicht gut genug. Ich bin jetzt wirklich nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch die ganze Zeit wirklich auch mit der Personalpolitik anderer Länder sehr genau beschäftigt. Tue ich nicht immer, aber dann sieht man halt auf TikTok so Zusammenschnitte von Highlights. Man glaubt, dass nach Boris Johnson erstmal nichts kommen kann, was so schwer nachvollziehbar, menschlich, einfach immer nur im Bereich Cringe und wer benimmt sich denn so, wer spricht denn so, wer hat denn so eine Mimik und so, dass das noch getoppt werden kann. Liz Truss toppt es.
Was ist das Besondere bei ihr?
Eigentlich würde sie auch gut in die Folge Creeps passen. Sie hat dieses, ja, wir haben ja da darüber gesprochen, welche äußerlichen Merkmale da auch dazugehören. Und dieses Starren und seltsame Lächeln, eingefrorenes Lächeln, ja. Wenn sie redet, dann wartet sie sehr lange für Nichtigkeiten, die sie von sich gibt, auf Applaus, bis er dann auch kommt. Weil sie geht in ein Verhältnis mit dem Publikum. Und das tut auch ein Hochstapler, ja. Der geht immer in ein Verhältnis mit, da ist eine sehr narzisstische Grundqualität drin, mit Leuten, die zuhören oder dir die Bühne geben und dich bewundern. Und er spielt mit den Erwartungen und mit den Codes. Also zum Beispiel einen Applaus für eine Aussage zu geben, ist ja ein Code in der Politik, bei Reden und so weiter. Ist ein Code. Und ein Hochstapler spielt mit diesen Codes. Und Liz Truss spielt mit diesen Codes sehr, sehr seltsam. Also wirklich so, dass ich das sehe und mir denke, what the fuck, was macht die da? Das muss man sich wirklich mal anschauen. Ich glaube, ich hänge in die Shownotes ein Video, dass man so einen kleinen Zusammenschnitt ihrer Art, Reden zu halten, sich mal reinziehen kann.
Aber ich glaube, ich werde mir das abschauen. Diese Pausen.
Das wirklich einfach nur komisch finden. Also ich glaube wirklich, das ist eine universelle Reaktion, wenn jemand so spricht. Mein absolutes Highlight ist ein Satz, ich spiele ihn ein jetzt, wo sie sagt, dass sie in China neue Schweinefleischmärkte erschlossen hat. Hier ist das Zitat.
In December, I'll be in Beijing. Opening up new pork markets.
Und jetzt müssen wir kurz auf den Blick, den sie danach hat, eingehen. Ganz kurze Anmerkung, ich habe mir die Woche die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann durchgelesen. Und das ist auch einer, wie du es mal über Fontane gesagt hast, der einfach seitenweise nicht die Geschichte vorantreibt, sondern Details beschreibt. Thomas Mann bräuchten wir. In so einem Fall, um einmal wirklich sehr detailverliebt und mit einem gigantischen Wortschatz zu beschreiben, wie Liz Truss hier guckt. Wie ihre Augen beifallheischend, aufblitzend, drei Fixpunkte alternierend anschauen. Ihr Lächeln sich dabei in den Mundwinkeln Millimeter um Millimeter weiter ausbreitet.
Und dabei ist einfach Stille, ne?
Es ist absolute Stille und sie wartet, sie wartet auf diesen frenetischen Applaus der so lange ausbleibt, bis sie über das Publikum triumphiert. Und die Leute, weil sie wissen, es geht nicht weiter. Ich verschwende jetzt hier meine Lebenszeit für immer, wenn ich nicht langsam anfange zu klatschen. Und dann tun sie es. Und dadurch wird ihr Lächeln dann halt noch breiter, weil sie weiß, ich habe es bekommen.
Das ist unglaublich.
Tja, die entscheidende Frage, ob sie eine Hochstaplerin ist, ist, ob sie etwas kann. Oder ob ich mich blenden lasse von diesem nicht nachvollziehbaren Verhalten und fälschlich auf sie projiziere, dass sie gar nichts kann.
Ich würde hier nochmal die Frage aufwerfen, ob es nicht doch Reptiloiden gibt. Oder ob wir da zu schnell geurteilt haben, dass das alles Quatsch ist. Ja?
Ja.
Der eigentliche Grund, warum wir auch die Woche über Hochstapler reden wollten, wir haben mit Gerd Postel Kontakt gehabt. Und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich muss sagen, ich hatte mit ihm einen hervorragenden kurzen Schlagabtausch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich mag das, wenn Menschen gut texten können, wenn sie mich mitreißen. Und das hat er total hinbekommen. Das waren super Antworten immer. Mhm. Und dann habe ich mich aber ein paar Tage lang nicht bei ihm gemeldet. Und er hat mir das schon übel genommen.
Ja.
Und auf der einen Seite hatte ich Verständnis dafür.
Mhm.
Und fand es aber auch irgendwie übergriffig. Und habe mir gedacht, was verlangt er denn jetzt von mir? Wir lernen uns doch gerade erst kennen.
Ja.
Aber dann war ich wiederum auch begeistert, weil er mir total aufrichtig gesagt hat, dass ich da jetzt gerade eine Art habe, mit der er nicht umgehen kann.
Mhm.
Und das möchte er nicht. Und er hat seine Grenze gesetzt.
Ja.
Und ich hatte mir Tage davor, hatte ich mir so viele Interviews von ihm angeschaut. Ich habe mir genau angeschaut, wie er spricht.
Mhm.
Was er sagt, und es hört nicht auf. Ich habe für Gerd Postel eine unfassbare Faszination. Und gleichzeitig denke ich mir auch, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht.
Ja.
Und deswegen dachte ich, hey, komm, lass doch die Folge irgendwie heute dazu machen.
Ja. Für mich ist Gerd Postel auch nochmal eine frische Inspiration gewesen. Wir haben noch erst kürzlich was dazu gemacht, wie schlecht Interviewfragen oft sind, ne? Und dass ich so davon träume, dass ich mal in einem Interview bei Jetzt klatscht's das Magazin, den Klaus Kinski auspacke und das auseinandernehme, wie schlecht die Fragen oft sind. Gerd Postel lebt diese Fantasie ständig aus. Also bei ihm ist es teilweise so, wenn man ihn zu Beginn eines Gesprächs fragt, wie geht's, dass er darauf nicht antwortet, sondern sagt, das ist eine bescheuerte Frage. Das ist auch eine Wie-Frage übrigens.
Und wenn man ihm dann sagt, aber bei XY haben sie diese Frage beantwortet.
Ja.
Dann sagt er, naja, die andere Person habe ich auch nicht so ernst genommen wie sie.
Ja.
Und hier ist genau das drin, was mich an Hochstaplern fasziniert.
Genau.
Die beobachten sehr gut. Die wissen ganz genau, wie man gesehen werden möchte.
Mhm.
Ich hatte das bei Gerd Postel auch, als er mir geschrieben
hat. Jetzt hast du schon fast überlegt, ob du noch seinen Nachnamen dazu sagen sollst, weil so ein Vertrauensverhältnis beim Gerti.
Ich habe mir gerade gedacht, der wird bestimmt sagen, wir haben uns nicht geduzt, ja.
Ja.
Ich hatte das bei ihm auch, weil ich habe mich so gesehen gefühlt in seinen Nachrichten. Ich habe mir gedacht, Mensch, da ist jemand, der versteht, dass ich gern einen ganz tollen, kreativen Austausch haben möchte.
Mhm.
Und dann war es so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Ding.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, boah, das ist etwas, was mir so oft im Leben begegnet ist. Und ich habe früher total darunter gelitten. Also wenn ich zum Beispiel einen Chef hatte, den ich total toll fand, und mit denen ich einen guten, kreativen Austausch hatte. Und dann auf einmal am nächsten Tag war er einfach so, als ob ich überhaupt gar nicht existiere und hat mich schlecht behandelt. Dann habe ich das nie verstanden. Ich habe dann immer gedacht, was ist da los? Was habe ich falsch gemacht? Und jetzt nach ein paar Jahren verstehe ich, dass das Macht ist. Eine bestimmte Form von Macht.
Es ist ein ganz wichtiges Element von Narzissmus. Und ich weiß, Gerti, wenn du gerade zuhörst.
Das, Matthias, das ist unhöflich. Der hat dir nicht das Du angeboten.
Das stimmt, Herr Postel, falls Sie gerade zuhören sollten. Ich weiß, wie enttäuscht er darüber ist, dass er nur mit dieser Diagnose Narzissmus bedacht worden ist, als es ein psychiatrisches Gutachten gab, als er dann damals in den Knast ging. Nicht mal für mehr als Narzissmus hat es gereicht. Das hat ihn wirklich sehr geärgert. Sage ich ja auch gar nicht, dass es sich darauf beschränkt. Aber wirklich diese Mechanik, Zuckerbrot und Peitsche, jemandem ein ganz tolles Gefühl zu geben, ich sehe dich, und dann aber irgendetwas gleichzeitig auch mit reinzubringen, was dich wieder runterhaut, was dir ein bisschen wieder was wegnimmt, ne?
Ja, weil ich freue mich dann immer, wenn ich merke, okay, jetzt kommt so eine Ebene. Und dann kann ich mit dem anderen Menschen da weiter aufbauen.
Mhm.
Ich kann jetzt was erschaffen, was etablieren.
Ja.
Und dann kommt das aber nicht, sondern ich werde wieder runtergeworfen.
So formulierst du es für dich, weil du halt eine bist, die kreativ ist und was erschaffen will. Das hast du ja auch gesagt, dass du bei Menschen darauf achtest, sind das welche, also besonders bei einem Partner, ist das jemand, mit dem ich was aufbauen könnte.
Mhm.
Also was aber universell für alle Menschen gilt, ob sie jetzt was mit jemandem zusammen erschaffen wollen oder nicht, ist, es ist schön gesehen zu werden. Man möchte gerne wirklich als das gesehen werden, was man ist. Das ist, glaube ich, das universelle menschliche Grundbedürfnis. Siehe mich und möge mich bei den meisten. Und wenn sie davon dann etwas bekommen, was auch noch so spezifisch auf sie zugeschnitten ist, dass sie wirklich aufblühen und dann aber auch eine mitbekommen, dann passiert was ganz Interessantes. Man ist auf die Person sehr fixiert, von der man das bekommt.
Mhm.
Weil man möchte mehr davon. Und man hat auch gleichzeitig schon gespürt, ich bekomme das aber nicht selbstverständlich, sondern ich bekomme auch eine drauf. Und Das will ich vermeiden und ich will von dem anderen mehr, weil das so schön ist. Und dann kommt man, ne? Man kommt in diesen tieferen Status, in den Abhängigkeitsstatus von der Person.
Genau, und ich kenne auch ganz viele Persönlichkeiten in meinem Freundeskreis, die das total geil finden. Die denken, boah, das ist jetzt eine Challenge. Ich will die Person knacken.
Ja, ja.
Ja, und bei mir passiert aber genau das Gegenteil. Ich bin so dermaßen abgeschreckt,
ja,
weil bei mir alle Alarmglocken rot werden.
Mhm. Die Alarmglocken werden rot. Das finde ich auch ein schönes Bild, ja.
Scheiße.
Oh, und wonach riechen sie? Lass noch einen Sinn mit reinbringen.
ich fange dann an, so schrittweise zu ghosten.
Ja.
Und die Person so ganz langsam zu depriorisieren.
Und das ist das Schlimmste, was für jemanden passieren kann, der so tickt, der den höheren Status und die Abhängigkeit des Gegenübers braucht. Wenn das Gegenüber ihn dann ghostet, ganz schlimm. Und da hat er, glaube ich, sehr früh gemerkt, dass das mit dir schwer werden könnte, weil du da gar nicht auf dieses System gut mit einsteigst und früh die Reißleine gezogen und gesagt, damit kann ich nicht gut umgehen.
Der hat sofort das Wort Verbindlichkeit mit reingebracht. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Punkt bei mir. Ich bin sehr verbindlich im Job.
Mhm.
Und das ist ein Wert, der mir auch bei anderen Menschen extremst wichtig.
Das ist mir wichtig, ich bin verbindlich. Weil wenn jemand nicht verbindlich ist, dann werden meine Alarmglocken rot.
Es ist mir wichtig. Aber manchmal bin ich auch nicht so verbindlich. Wenn ich merke, da ist eine Person...
Deep, Iris, das ist deep. Richtig deep. Ich bin verbindlich, aber manchmal bin ich auch nicht so verbindlich. Couple of their Podcast.
Oioioioioi, das wird heute nichts.
Doch, das wird was. Komm, Stapel hoch.
Nee, wenn ich irgendwie merke, dass die Zusammenarbeit schwierig wird, dann bin ich aufrichtig manipulativ. Dann gucke ich, dass mir da nicht jemand zu nahe kommt.
Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, warum wir das so faszinierend finden, wenn jemand erfolgreich hochstapelt. Und bin zu dem Schluss gekommen, das Bedürfnis mit dem Hochstapler spielen ist ein anderes als das mit dem einfach nur Betrüger spielen, als wir über Scams gesprochen haben oder über Gurus oder so. Weil da haben wir gesagt, dass... Womit diese Leute spielen, ist Verzweiflung. Die suchen sich Menschen, die einfach wirklich gerade ganz schwach sind. Hochstapler spielen mit Menschen, die ein Bedürfnis haben, das wir alle in unserem Wertesystem für nicht so toll halten. Nämlich ein Bedürfnis nach befriedigter Eitelkeit. Es ist Gier. Die spielen damit, also Postel, um nochmal bei ihm zu bleiben, sagt zum Beispiel, er war ein Hochstapler unter Hochstaplern. Und damit entlarvt er etwas. Und zwar eine unglaublich unverhältnismäßige Macht. Das weiß ich jetzt auch von meinen beiden Schwestern, die ja Psychologinnen sind, dass ein Psychiater eine solche Macht hat, wenn du in einer psychiatrischen Klinik einmal bist, dann ist dein sonstiger gesellschaftlicher Status, wenn du ein mächtiger Politiker bist oder was auch immer, das ist alles irrelevant. Die Diagnose, ob du weiter in der Klinik bleiben musst oder nicht von einem Psychiater, ist ein Wort mächtig wie von Gott. Das entscheidet über alles. Und diese Macht, die dann auch teilweise missbraucht wird, logisch, zu entlarven und zu untergraben und vorzuführen und so, das ist was, was eine Befriedigung für uns als Zuschauer bringt. Es ist so ein Robin Hood-Effekt. Endlich gibt's mal jemand den Mächtigen. Den Reichen auch manchmal. Es gibt auch Hochstapler, die es vor allem auf Geld und dann halt mit Mike Wappler zum Beispiel. Also wir wollen jetzt hier in der Folge nicht die berühmtesten Hochstapler und Hochstaplerinnen einzeln durchgehen und nacherzählen, was sie denn alles gemacht haben. Wir können euch zum Beispiel die Folge von Zeitverbrechen über Mike Wappler in den Shownotes anhängen. Das ist super spannend und interessant. Der hat halt reiche Leute betrogen und das als Hochstapler, sich die ganze Zeit als jemand ausgegeben, der er gar nicht ist. Aber das ist für mich dann nicht das hauptsächlich Faszinierende, sondern mehr die Macht, die Gier, an der die Leute gepackt werden. Und dann finden wir das irgendwo auch gut.
Ich finde auch diese Geschichte von Viktor lustig,
ja,
der damals den Eiffelturm verkaufen wollte.
Er hat's gemacht. Zweimal.
Genau. Und warum? Weil er hat die anderen genau studiert.
Ja.
Und wusste, wie gierig sie sind und in welche Welt sie sich da eigentlich einkaufen wollen. Und hat das geschafft.
Ja.
Und das ist es, glaube ich, was mich so fasziniert. Also, obwohl man ja immer sagt, Hochstapler sind Narzissten, dass sie trotzdem so eine gute Beobachtungsgabe haben und nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind, sondern sehr stark mit ihrem Umfeld.
Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich ein falsches Vorurteil gegenüber Narzissmus, dass das Menschen sind, die die ganze Zeit nur mit sich selber beschäftigt sind. Um den Blick der anderen zu gewinnen, den sie wollen, den bewundernden Blick von uns beiden ja in der Folge jetzt auch gerade. Wir sprechen darüber, warum das bewundernswert sein kann. Um das zu erreichen, müssen sie sich doch damit beschäftigen, was eigentlich andere Menschen sehen wollen. Klar.
Und dass sie so ein bestehendes System direkt erkennen und lesen können.
Ja.
Als wir damals mit Arouse gestartet haben und man selber was Neues aufbauen wollte in einem bestehenden System namens Werbemedienbranche. Ich habe komplett unterschätzt, wie schwierig das ist. Also, dass man erstmal alles lesen kann und verstehen kann, wie es wirklich funktioniert. Und dann etwas darin, etwas Neues aufzubauen. Simples Beispiel. Wir haben damals Bewerbungen von Menschen bekommen, die von dem System einfach abgefuckt waren. Die wollten raus, die wollten was Neues. Und dann haben wir gedacht, hey, klasse, komm zu uns, wir bauen das irgendwie auf. Wir haben aber komplett außer Acht gelassen, wie schwierig das dann eigentlich ist, wenn jemand eigentlich im Burnout ist, dass man da ja auch nichts Neues aufbauen kann, sondern dass die Person erstmal mit sich selber klarkommen muss. Oder wenn jahrelang Enttäuschung in einer Person aufgebaut worden ist, dass sie dann nicht in der neuen Arbeitsstelle direkt nach 6 Wochen wieder eine völlige Begeisterung aufbauen kann, sondern dass man erstmal in jeder Kleinigkeit eine große Enttäuschung sieht. Und es hat dann auch oft gar nichts mit einem selber zu tun, sondern es hat ein bisschen was mit dem System zu tun, wie es funktioniert.
Mit dem großen System und dann mit unserem kleinen System, das wir ja auch gerade dabei erst sind, dann aufzubauen und im ersten Jahr stecken, wenn wir jetzt zurückschauen auf diese Anfangszeit, wo man sich dann auch wirklich selber klar machen muss, hey, wir sind ja jetzt auch noch nicht seit Ewigkeiten schon da und etabliert und haben unsere Abläufe und können etwas gut auffangen und integrieren und aus einer sehr großen Gelassenheit auf Menschen schauen, die Geschichten mitbringen, wie du sagst, Bitternis, Enttäuschung und so weiter und das sehr gut damit umgehen oder so, sondern wir sind ja selber gerade noch filigran und müssen gucken.
Ja, oder dass man so richtig überlegt, wie baut man ein richtiges Team auf? Welche Persönlichkeitsstrukturen brauchst du?
Was passt gut zusammen? Ja, genau.
Ne? Das trägt ein Team, wie kann das groß werden? Was bedeuten Teamgrößen? Ja. Und so weiter und so fort.
Also, sowas aufzubauen ist schon kompliziert.
Und Hochstapler machen das, ich weiß nicht, ob das intuitiv ist oder ob die da genau analysieren. Ich glaube, du brauchst eine unglaubliche Intelligenz dafür.
Ja.
Dass du sowas so aufbauen kannst und dann so eine Karriere machst.
Aufbauen und benutzen, was bereits besteht.
Genau.
Beides, ja. Also diese Codes erkennen und mit ihnen spielen. Ich glaube auch, Intelligenz gibt ja sehr viele unterschiedliche Ausprägungen, Formen von Intelligenz. Und hier ist sehr, sehr viel emotionale Intelligenz auch am Werk. Menschen lesen zu können, sehr früh ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse zu checken und die dann zu bedienen.
Mir fiel es eine Zeit lang, wenn ich sehr gestresst war, fiel es mir so schwer zu verstehen, welches Bedürfnis mein Gegenüber eigentlich hat. Weil ich ja die ganze Zeit von meiner Welt aus auf alles geschaut habe. Und mir gedacht habe, wo ist denn jetzt das Problem? Und wir werden uns doch irgendwie einig. Ja, aber ich hab nicht drüber nachgedacht, welche Sehnsucht hat da eigentlich mein Gegenüber? Wohin möchte diese Person? Welche Rolle sieht sie für sich? Und es ist so schwierig, wenn viel passiert, dass man diesen permanenten Blick hat. Ich merke das jetzt auch, wenn ich mit Leuten spreche, die angestellt sind und sagen, ja, mein Chef, der sieht mich irgendwie gerade nicht. Und sie reden so aus ihrer Ich-Perspektive. Und wenn ich denen dann manchmal erkläre, wie das für mich war als Chefin, dann merken die plötzlich, ach krass, stimmt.
Die Seite gibt's ja auch.
Ja, und ein Hochstapler sieht diese beiden Seiten direkt. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt bei Faszination hinzu, dass wir Geschichten innerlich, bereitwillig selber nochmal ein bisschen weiter aufbauschen. So wie du es gerade formuliert hast, dass ein Hochstapler auf Anhieb alles überblickt und damit spielt. Das ist, glaube ich, oft hinterher die Verklärung, wenn eine Hochstapler-Geschichte groß und berühmt wurde und so. Dann übersehen wir manchmal, wie viel Arbeit am Anfang doch auch für einen Hochstapler drin steckte. Das sieht man immer wieder in diesen Dokumentationen, dass zum Beispiel auch Gerd Postel sich wirklich lange bei Veranstaltungen und so in Kreisen von Leuten, wo er beobachten konnte, wie sprechen die. Der hat sehr viel Fachliteratur gelesen, um mit dem Vokabular eines Psychiaters umgehen zu können. Das sind schon alles Sachen, die einem nicht einfach so in die Wiege gelegt werden. Ne? Man beobachtet viel. Du ja übrigens auch. Du gehst ja auch ganz gerne mal Reiche gucken, ne? Und willst so in bestimmten Milieus einfach beobachten und dir was abschauen.
Oh, ich liebe das.
Bist du eine Hochstaplerin?
Ich habe mir schon viele Gedanken dazu gemacht, ob ich eine Hochstaplerin bin. Aber ein Hochstapler wirst du ja erst, wenn du vorsätzlich andere Menschen täuschst und das auch noch systematisch machst.
Und daraus eine Karriere machst oder es lange durchziehst, ja.
Ich habe eine Sprachnachricht dazu. Mhm.
Ich war fast 2 Jahre lang mit jemandem zusammen, der vorgegeben hat, Polizist zu sein, beziehungsweise in einem Ausbildungsverhältnis mit der Polizei zu sein. Hatte sich beworben, aber ist nicht angenommen worden oder hat die Bewerbung nie abgeschickt. Jedenfalls hat er so getan, als würde er in die Arbeit fahren, jeden Morgen um 6 Uhr morgens und ist so gegen 3 Uhr nachmittags zurückgekommen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht zuerst. Ich habe selber dann bei der Polizei als Lehrerin angefangen und dann gab es eines Tages ein Grillfest und da wollte er dann nicht mitgehen. Und es war komisch, weil er normalerweise eher der eifersüchtigere Typ war und immer überall dabei sein wollte und ich habe mich schon gewundert. Außerdem hat er sich wunderbar auf seine Polizeiausbildung eingebildet, was mir manchmal auch ein bisschen peinlich war.
Sie hat mir dann noch erzählt, dass sie das alles herausgefunden hat, indem sie heimlich eine Tracking-App auf sein Handy installiert hat. Und dann konnte sie sehen, wo fährt der morgens hin. Und es kam halt raus, okay, der ist einfach nur zum Bäcker gefahren, dann stand auf irgendeinem Parkplatz, dann war er mal vielleicht im Wald spazieren und ist dann halt nachmittags wieder zurückgekommen.
Vielleicht hat er da überall seine Polizeiausbildung gemacht. Aber krass, ich kenne diese Geschichten über Doppelleben, die sind richtig dramatisch teilweise. Also besonders in dem Moment, wo es dann auffliegt. Hat sie davon erzählt, wie es dann war, hat sie ihn damit konfrontiert?
Er kam dann eben von der Arbeit heim, nachdem ich ihn getrackt hatte. Und ich habe ihn eben gefragt, wie es in der Arbeit so war, um halt zu schauen, ob er lügt und oder ob er vielleicht einfach was anderes zu tun hatte und deswegen in der Gegend rumgecruised ist. Aber er hat von der Polizei erzählt, von seinen Kollegen, er hat ganze Kollegen erfunden.
Ja.
Und dann habe ich gewusst, okay, der Typ hat echt krass einen an der Klatsche. Und dann habe ich auch Angst bekommen und ich habe dann das erstmal gehen lassen und ich habe ihn dann später beim Fernsehschauen auf der Couch so halb konfrontiert. Ich habe gemeint, hey, du, wir müssen reden. Ich habe herausgefunden, dass du nicht immer die Wahrheit gesagt hast. Und dann ist ihm schon das Herz in die Hose gerutscht.
Jo.
Da habe ich schon einen kompletten Face-Drop bei ihm bemerkt. Sein ganzes Gesicht ist nach unten gesackt, also im Mund offen gestanden, weil er eben nicht wusste, okay, wie viel weiß ich. Das nehme ich eben an im Nachhinein. Und dann habe ich eben gesagt, ich habe herausgefunden, dass dein Professor, dein iranischer Professor, der ist nicht in Köln, weil wir waren damals in Köln und er an der Polizeischule angeblich. Und dieser Professor, den er angeblich hatte, der war noch nie in Deutschland. Der hat in Frankreich unterrichtet und ich hatte seine Tochter auf Facebook kontaktiert, um das zu verifizieren. Und dann meinte er eben, ja, okay, der ist nicht hier in Köln fest angestellt, aber ist ein Gastprofessor und hat eben weitergelogen. Und,
ja, das ist genau das, worauf ich auch gerade hinaus wollte mit meiner Frage. Ich finde nämlich wirklich bei Hochstaplern super interessant, was in dem Moment passiert, wo sie erwischt werden. Ich meine dann nämlich einen kleinen Unterschied zu sehen dazwischen, wenn jemand sich als Hochstapler dem eigenen Partner gegenüber verhält und so ein Doppelleben führt und alles Mögliche erfindet. Da kenne ich nämlich eine Geschichte, die auch noch richtig krass ausging. Also diese Angst, die sie hatte in dem Moment, ihn zu konfrontieren, die ist berechtigt. Sowas kann richtig heftig ausgehen im privaten Bereich, in Beziehungen. Da gab es in meinem Bekanntenkreis sogar mal einen Selbstmord von einem Mann, der genau das auch gemacht hat, ein Doppelleben geführt, die ganze Zeit einen Job erfunden und Kollegen und Kolleginnen erfunden, die es alle nicht gab. Und als es klar war, dass er jetzt auffliegt, hat er sich lieber umgebracht, statt durch diesen Spießrutenlauf sich durchzuzwingen, in allen Details jetzt alles offenlegen zu müssen. Und vielleicht täuscht mich mein Eindruck, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Hochstaplern in Beziehungen im privaten Bereich und den ich nenne sie jetzt mal Show-Hochstaplern, die in Karrieren, in Branchen und auf der Bühne der Welt eine Hochstapelei hinlegen, bei denen es oft in meinem Eindruck so aussieht, dass sie im Moment des Erwischtwerdens schon daraus die nächste Geschichte machen.
Ja, Anna Delvey zum
genau,
Beispiel.
Genau, ne? An die dachte ich, ja, zum Beispiel.
Die hat ja dann direkt ihre Story an Netflix verkauft.
Ja, das bringt es auf den Punkt, was ich meine, genau.
Für über $300,000, glaube ich. Also die meisten werden es kennen, das ist diese Netflix-Serie Inventing Anna.
Ja.
Und sie war eine Hochstaplerin, kam aus Deutschland, also eigentlich eine Russin, hat dann in Deutschland gewohnt, ist dann rüber nach Paris, hat dort ein Praktikum gemacht in irgendeinem Magazin.
Mode, ne?
Ja, hat da voll die krassen Kontakte kennengelernt, ist dann rüber nach New York und hat dann halt in New York so getan, als ob sie eine Millionenerbin wäre. War es aber nicht. Und hat halt alle verarscht. Die Hotelbesitzer, ihre Bekannten. Und irgendwann mal flog das dann halt auf.
Ja.
Und dann hat sie, wie gesagt, die Story an Netflix verkauft.
Ja.
Und jetzt ist sie, ich weiß gar nicht, ob sie gerade noch momentan im Knast ist oder im Knast war. Auf jeden Fall hat sie ihren Social-Media-Account vom Knast aus auch noch weiter in die Höhe gepusht. Also die ist fein raus aus allem, ne?
Ja.
Die wird weiterhin auch Karriere machen.
Und das ist es, was ich meine. Damit dann nach dem Auffliegen auch nochmal weiter umzugehen. Karl May genauso. Wusste ich vor unserer Recherche für die Folge heute noch nicht, dass Karl May auch ein Hochstapler war, der auch im Knast saß, weil er erwischt wurde mit kleinen Hochstaplereien, Betrügereien und so weiter. Und dann im Knast seine Geschichten angefangen hat zu schreiben.
Hast du jetzt nicht die ganze Woche während der Vorbereitung überlegt, ob Thomas Mann nicht ein Hochstapler wäre? Hast du mich doch noch gefragt.
Ja, 3 Bücher habe ich von Thomas Mann gelesen. Die Buddenbrocks, den Zauberberg und jetzt nochmal die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Und mir fällt auf, dass ähnlich wie du das Problem mit Fontane hattest, dass Thomas Mann jemand ist, der sehr, sehr, sehr ausführlich Details beschreibt, aber die Geschichte selbst würde oft auf 20 Seiten passen. Und dass das ja irgendwo auch eine Form von Aufpumpen ist und uns sehr blendet und uns alle total fasziniert, wie wortreich jemand da labern kann. Aber ich stehe nicht dazu. Ich behaupte nicht, ja, der war ein Hochstapler und Fontane auch nicht.
Ich habe gehört, dass diese Hochstapler-Phänomene wirklich eher nur in westlichen Ländern stattfinden. Also vor allem in Leistungsgesellschaften und wenn es um Status geht. Und dass jetzt in asiatischen Ländern das eigentlich eher weniger vorkommt, weil da die Gesellschaft und das Zusammensein mehr im Vordergrund steht.
Ja, ich glaube auch in dieser Feststellung liegt ein bisschen noch mehr Kritik an dieser Gesellschaft, wie sie ist. Nämlich Leistungsgesellschaft, finde ich, ist erstmal ein bisschen positiv gesetzt, weil es ja heißt, wenn du etwas leistest, dann kriegst du dafür auch eine Belohnung. Ich weiß, es gibt auch an dem Wort negative Konnotationen, aber es geht vor allem um eine Statusgesellschaft. Und deswegen haben Hochstapler, weil sie mit Status spielen und mit Eitelkeit spielen, viel bessere Chancen, in einer Statusgesellschaft hochzukommen, als in einer, die weniger über das Individuum und mehr über das Kollektiv funktioniert, wo Status des Einzelnen weniger wichtig ist.
Ja. Hey, im Kleinen hast du das doch sogar auf Instagram. Wie viele haben irgendwelche Follower gekauft, um irgendeinen Status zu erlangen und jetzt haben wir irgendwelche Prominenten? Wo du dich fragst, wo kommt das her? Und in Wirklichkeit kommt das nur her, weil die irgendwelche Zahlen gekauft haben.
Und dann wird es ja ein Selbstläufer. Wenn wir uns wundern, warum jemand viele Zahlen hat, dann kriegt er darüber weitere Zahlen.
Ja, das ist total krass. Also wenn man zum Beispiel auf Instagram, es gibt solche Tools. Und dann kann man ja genau checken, wie viele echte Follower gibt es. Und wie viele sind eventuell gekauft oder einfach tot.
Also so. Ich glaube, da musst du das Wort, das ist nicht wortwörtlich gemeint, wenn man sich mit Metriken bei Social Media und so ein bisschen beschäftigt, dann ist dieses Wort, es bezeichnet inaktiv, ja, oder,
genau, genau.
Oder nicht echt.
Leute, ihr werdet nicht glauben, es gibt teilweise Influencer, die im Fernsehen groß gefeiert werden und dann schaut man sich diese Metriken, diese Zahlen an. Und man sieht, auf Social Media sind die überhaupt gar nicht gefragt. Die haben zwar eine hohe Followerschaft, aber es gibt zum Beispiel einen, ich sag nicht, wer es ist, aber der ist im Fernsehen und der wird immer so ein bisschen abgefeiert. Und viele Leute fragen sich auch so, ja, irgendwie ist der so ein bisschen komisch, nicht vielleicht ganz so sympathisch. Und dann schaut man sich seine Social-Media-Zahlen an und sieht einfach, dass über die Hälfte seiner Follower-Zahlen gekauft sind. Und es gibt eine sogenannte Engagement Rate, also die sagt aus, wie viele User interagieren mit dem Content. Also wer ist wirklich an deinen Sachen interessiert. Und das ist bei ihm so dermaßen gering, dass es so auffällig ist, dass da irgendwie gefuscht worden ist.
Ja.
Aber dadurch, dass sich halt auch in Deutschland so wenige mit digitalen Sachen auskennen, schaffen diese Leute durch diese Fakes sehr groß zu werden und sich dann halt nach oben hochzustapeln.
Ja. Wollen wir nochmal eine Sprachnachricht einspielen? Haben wir viele bekommen eigentlich?
Wir haben viele Sprachnachrichten bekommen, aber fast alle hatten nur ein Thema. Und ich konnte das nicht fassen, weil alle dachten, sie hätten jetzt einen ganz interessanten Twist zu diesem Thema und dabei haben alle das gleiche Problem.
Du disst die gerade einfach.
Nein, ich diss die nicht, sondern das war faszinierend für mich.
Wie verbreitet deren Problem ist?
Genau.
Dann lass es mal hören. Repräsentativ eine Nachricht.
Hey Iris, manchmal glaube ich ganz fest, dass ich ein Hochstaplerin bin. Das finde ich so anstrengend, sich mit diesen Gedanken durchs Leben zu schlagen. Aber ich erwische mich ganz oft dabei. Ich finde das richtig nervig. Aber in dem Moment glaube ich mir das und habe die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand mich erwischen könnte. Dass ich nicht kochen kann, dass es eigentlich alles nur so ein Zufall ist. Dass ich fange im November meine Ausbildung an zu Vocal Coach und ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand rausfinden könnte, dass ich eigentlich gar nicht singen kann. So ein Scheiß. Das ist so unfassbar nervig. Und ich dachte immer, jetzt wo ich davon weiß, dass es das gibt, dass man das von sich selber denken kann, müsste ich das doch besser wissen und abstellen können. Aber ich kann es nicht. Das macht mich so fertig.
Also die meisten Nachrichten, die wir haben, sind von Leuten, die das Impostor-Syndrom haben.
Genau. Und wie ich das anfangs schon mal gesagt habe, eine, die Psychologie studiert, die hat mir da so einen Link geschickt. Mhm. Anscheinend haben das 70% der Menschen, ich kann das immer noch nicht glauben. Und ich habe mich auch gefragt, ob es wirklich überall das Impostor-Syndrom ist oder ob man teilweise wirklich was nicht kann. Ich war zum Beispiel mal, als ich meine Herzgeschichte da hatte und dann in der Therapie danach war, war das einmal ein ganz kurzes Thema, wo ich das Impostor-Syndrom angesprochen habe und meinem Psychologen gesagt habe, ja, ich habe das Impostor-Syndrom. Ich habe gemeint, zum Beispiel, wenn ich Englisch sprechen will, dann habe ich immer das Gefühl, ich werde erwischt, dass ich das nicht kann und so. Ne?
Ja.
Dann guckt er mich an und meinte, können Sie das denn, Frau Gaffert? Und dann irgendwann mal kamen wir halt darauf, dass ich es vielleicht nicht gut genug kann.
Ja.
Und dass das eher mein Problem ist, anstatt mir einzureden, dass ich ein Imposter-Syndrom hätte.
Ich glaube, hier steckt aber auch ein Ansatz drin. Erstmal könnte man ja sagen, Iris, bist du brutal. Das sind Leute, die das Imposter-Syndrom haben, sagst ja vielleicht zu Recht. Nein, aber da steckt ein Lösungsansatz drin, wie man damit umgehen kann. Ich hole ganz kurz noch von einer anderen Ecke aus, und zwar der Begriff Con. Con-Man oder Con-Artist und so. Kanntest du den Begriff?
Mm-mm.
Ja, es ist zum Beispiel Trump vorgeworfen worden, er sei ein Con-Man. Das ist ein Betrüger, das ist auch ein Wort für Impostor halt. Jemand, der Betrug macht. Und ich habe dieses Wort Con, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre irgendein sehr altes Wort von Betrug. Es ist nur die Abkürzung von Confidence. Und das ist die Voraussetzung, dass man Leute inklusive sich selbst davon überzeugt, dass man etwas kann. Vertrauen, Selbstvertrauen. Und wie bauen wir Selbstvertrauen auf als Gegenmittel gegen das Impostor-Syndrom, wo wir uns misstrauen, ob wir etwas wirklich können? Indem wir uns mehr mit dem beschäftigen und mehr hineinarbeiten in das, wovon wir denken, wir können das nicht so richtig. Ne? Dann gibt es den Dunning-Kruger-Effekt, der ja beschreibt, dass man, je kompetenter man sich selber in einer Sache fühlt, desto schlechter ist man wahrscheinlich darin. Und andersrum, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, desto mehr weißt du, was du alles noch nicht weißt. Und in diesem Feld...
Das habe ich total.
Ja, genau. Oft, und in diesem Feld liegt das dann, dass man dann vielleicht rutschen könnte in Richtung, scheiße, ich traue meiner eigenen Fähigkeit nicht genug. Ich weiß, was ich alles nicht kann. Ja, und da gibt es, finde ich, dann wirklich nur diese, oder ich weiß nicht, ob nur, aber eine gute Antwort ist, Selbstvertrauen aufbauen, indem man sich mehr und mehr mit all dem beschäftigt, was man meint, nicht gut zu können.
Das finde ich richtig gut, was du sagst, weil ich habe mich nochmal damit beschäftigt, was machen da eigentlich echte Hochstapler?
Mhm. Das will ich auch wirklich in der Folge jetzt hier als Fazit noch hinkriegen. Wie machen die das?
Ein Hauptding ist, dass sie dich wissen lassen, dass du etwas nicht gut genug kannst. Also sie reden es bewusst runter und machen deine Tätigkeit immer klein in irgendeiner Form. Entweder wird sie komplett verschwiegen, dass du da wird gar nicht drauf eingegangen, aber du wirst nie gelobt, nie in den Vordergrund gestellt, sondern immer nur ihre eigene Tätigkeit, das, was sie konnten, das wird permanent präsentiert und bis zum Erbrechen präsentiert, ja. Und das, was die anderen machen, das Team in einer Zusammenarbeit zum Beispiel, ne, das wird überhaupt gar nicht in irgendeiner Form gezeigt.
Ja, also das wäre eine Herangehensweise für einen Hochstapler, wie er seinen Status hinkriegt, weil es ja ein Statusspiel ist. Eine sehr aggressive Herangehensweise. Und ja, die ist, glaube ich, auch sehr weit verbreitet. Weil sie ist auch ein bisschen einfach. Eine subtilere und komplexere Variante ist, dass man das durchaus mit Lob macht und aber im Lob gleichzeitig kommuniziert, ich kann loben, weil ich so weit darüber stehe.
Das, ja, voll.
Das ist ganz besonders, wenn man jemandem sagt, du machst Fortschritte. Weil wer kann schon Fortschritte beurteilen, wenn man nicht selber meilenweit voraus ist? So. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Wort Impostors als Titel der Folge. Ich habe sofort ein Geräusch im Kopf. Und zwar dieses hier. Aus dem Spiel Among Us. Ich komme jetzt genau deshalb auf dieses Spiel zu sprechen, weil wir uns gerade damit beschäftigen, wie kann man eigentlich als Hochstapler diese Systeme austricksen und benutzen, was im anderen vermutlich vor sich geht und so. Man spielt genau das, worüber wir gerade reden, diese beiden Varianten, entweder die aggressive Methode des überhaupt nicht Lobens und sich sehr darüber stellen oder eben trickreich loben, spielt da voll die Rolle. Wer dieses Spiel nicht kennt, vor, ich glaube, 2 Jahren war das super viral und hat sogar bis in die Jugendsprache hinein das Wort sus geprägt, weil es heißt halt verdächtig sus, ne? Und das wird in diesem Spiel benutzt. Man muss nämlich schnell schreiben. Man hat nicht viel Zeit, um miteinander zu kommunizieren, was man glaubt, wer der Hochstapler ist. Und deswegen sagt man das so kurz gefasst. Ich finde, der Spieler, die sind unterschiedliche Farben, ne? Also ich finde, rot ist sus. Witzig fand ich damals immer, orange ist sus, weil Trump noch Präsident war und der sowieso immer sus ist und ein Conman, wie gesagt. Also einfach erklärt, wenn man dieses Spiel noch nie gesehen oder gespielt hat, man spielt online zusammen mit anderen Menschen und ist gemeinsam eine Crew auf einem Raumschiff und muss Aufgaben erledigen. Und einer in der Crew ist der Impostor und statt Aufgaben zu erledigen, bringt er heimlich die anderen um, immer wenn er ja, glaubt, er wird dabei nicht gesehen. Wenn man eine Leiche findet, ruft man alle zusammen in den Raum und dann wird geschrieben, wer es wahrscheinlich ist. Wenn man nicht aufgepasst hat und beobachtet wurde, dann sagt sofort jemand, ich hab's gesehen, rot war's. Rot hat weiß umgebracht. Aber wenn man geschickt spielt, dann wird man dabei gar nicht beobachtet und dann wird's halt wirklich ein Beobachten von Verhalten. Wie verhalten sich jetzt die Leute mit Anschuldigungen und so? Und da wird es psychologisch so interessant, was gute Taktiken sind für einen Impostor. Die erste Grundtaktik würde ich unberechenbare Dominanz nennen. Das bedeutet, du fängst halt direkt an, irgendwen zu beschuldigen, der war's, und ziehst es dann aber zurück und sagst, war nur ein Scherz. Und damit hast du aber jetzt alle damit beschäftigt, dass es zum Beispiel Spieler Gelb gewesen sein könnte. Gelb ist der Mörder, Gelb ist der Impostor. Und dann ziehst du es zurück und keiner traut sich deshalb direkt zu sagen, ja, dann bist du es offensichtlich, weil du bist ja einfach nur jemand, der gerade auflockernde Stimmung bringt, ich habe nur einen Scherz gemacht. Aber man beschäftigt sich weiter damit, war es jetzt Gelb oder nicht? Also aufs reale Leben übertragen, da ist wahrscheinlich wieder Gerd Postel ein sehr gutes Beispiel. Ich sage wahrscheinlich, weil ich ja nicht dabei war, wenn er das in der Klinik gemacht hat und wie er das gemacht hat, wie er mit anderen, wie er mit Kollegen und Kolleginnen umgegangen ist. Aber man kann sich das in Interviews anschauen, dass er da manchmal jemandem wirklich empört das Gefühl gibt, was ist das denn gerade für eine Frage, wo kommt das denn her? Das zeigt aber sehr schlechte Charakterzüge. Und dann aber danach halt so ein bisschen aufzulockern und zu lächeln und zu sagen, ja gut, wir hatten uns geeinigt, wir sprechen frei und offen, dann machen wir das. Dadurch ist man total sofort in so einer, man erschreckt sich als Gesprächspartner und denkt, oh, was habe ich gemacht? Ach, war nur ein Scherz, okay, wir verstehen uns irgendwie doch. Das ist die erste Taktik, die unberechenbare Dominanz. Kann man sich das so ungefähr vorstellen, wie ich es meine, was die Taktik ist?
Ja, total. Ich kenne das auch aus dem Berufsleben ganz gut.
Die zweite Taktik ist dann Reziprozität, dass ich mir meinen Status und die Glaubwürdigkeit dadurch erarbeite, dass ich mir Leute, von denen ich weiß, die werden später meine Glaubwürdigkeit bezeugen müssen, denen gebe ich auch was, denen helfe ich. Also oder beim Spiel Among Us jetzt. Ich muss, wenn ich selber der Impostor bin, andere freisprechen und sagen, der war es nicht. Ja, ich habe Pink beobachtet. Ich bin die ganze Zeit mit Pink gelaufen, weil der sus war. Ich hab gedacht, der wäre es. Aber Leute, ich kann euch sagen, er ist es nicht. Weil es sind Leichen gefunden worden und Pink hat gar nichts gemacht. Dann ist Pink geneigt, sofort auch dich in Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, dann kannst du es auch nicht gewesen sein, wenn du mich ja die ganze Zeit beobachtet hast. Okay, du bist es auch nicht. Eine Hand wäscht die andere, Reziprozität. Dann das, was du jetzt, glaube ich, gerade am ehesten meintest, mit diesem dem anderen wirklich die Kompetenz absprechen und ihn sehr reinpushen in das Impostor-Syndrom. Vielleicht hat das auch dein einer Chef gemacht, der dir gesagt hat, ich habe dich nur eingestellt, weil du nett und hübsch warst. Ist eine Art von Mobbing. Fehlender Respekt. Einen Schuldigen raussuchen, am besten jemanden, der sich sehr schlecht wehren kann und dahin die ganze Aufmerksamkeit schieben und immer auf diese eine Person eindreschen. Da habe ich zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen von Dieter Wedel. Ich habe in einer Theaterproduktion mitgemacht, wo er Regie geführt hat und ich habe das gesehen, dass er direkt in der ersten Woche geguckt und ganz schnell jemanden gefunden hat, einen ganz jungen, einen frischen Schauspielschulabgänger, war ich allerdings auch damals. Und es waren viele ältere und berühmte Kolleginnen und Kollegen in diesem Ensemble, von denen ich jetzt erwarten würde, dass sie die Ersten wären, die sich dagegen stellen, wenn der Regisseur mobbt. Denn das hat er gemacht. Der hat sich diesen einen jungen Schauspieler rausgesucht und den echt vor dem ganzen Ensemble fertig gemacht und vorgeführt und angegriffen und ihm gesagt, du kannst ja gar nichts. Auf was für einer Schule warst du? Warst du überhaupt auf einer Schule? Und so.
Das habe ich auch mal erlebt bei uns in der alten Agentur. Da hatte ein Chef einen rausgepickt aus der Gruppe und das war auch der Praktikant. Und der ist dann aber rausgegangen, also der hat ihn nicht vorgeführt vor uns allen, aber wir saßen alle noch im Raum, der Praktikant war draußen und dann hat mein Chef so über den hergezogen, vor uns allen, was das für ein dummer Kerl ist und wie peinlich.
Ja.
Und dabei hatte der Praktikant recht.
Ja.
Und ich weiß noch, wie mein Chef dann in seinem Ansehen bei mir gesunken ist.
Das war bei mir mit Wedel auch, dass ich gedacht habe, wie schwach. Aber, das würde mich jetzt interessieren, ob das bei dir dann auch so war, es gab darüber hinaus noch einen Effekt, bei uns allen im Ensemble habe ich das beobachten können, nämlich, dass man die eigene Schwäche sehr empfindet. Dass man gerade eben sich dann nicht jetzt gegen Wedel stellt und wehrt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich hätte von älteren und berühmten Kollegen und Kolleginnen erwartet, dass die es tun. Die haben es nicht gemacht. Ich habe es als frischer Schauspielschulabgänger nicht gemacht. Heute sage ich das auch wirklich mit Scham, dass ich da nichts gemacht habe. Weil ich meine, heute bin ich nicht abhängig von so einem Job. Damals schon. Damals habe ich angefangen mit diesem Beruf und gedacht, scheiße, ich kann mir jetzt nicht leisten, mich rausschmeißen zu lassen, weil ich diese Scheißtaktik von ihm angreife vor allen anderen. Traue ich mich nicht. Und weißt du, das meine ich, dann ist man mit sich selber so beschäftigt und denkt sich, ah, fuck.
Das hatte ich nicht. Ich war das genaue Gegenteil. Also ich habe dann meinen Chef konfrontiert und gesagt, dass das echt schwach ist, was er da macht. Habe ihn dann auch wirklich solide erklärt, warum und weshalb. Ne? Ich habe aber nicht mit den Konsequenzen gerechnet, weil daraufhin hat er angefangen, über mich zu lästern. Und nicht mehr mit mir zu reden, sondern mit anderen vertrauensvoll über mich zu reden. Und das ist etwas, was mir immer wieder passiert ist.
Ja.
Also wenn ich mich gegen irgendwen gestellt habe, habe ich dann ein Problem mit dem System bekommen.
Ja.
Und ich habe da einfach, ich habe eine gnadenlose Selbstüberschätzung gehabt. Ich habe einfach gedacht, hey, mein Chef, der weiß es einfach nicht besser, ich sag's ihm mal. Das war mein Gedanke.
Ja.
Aber dass das einfach nur eine Form von Machtmissbrauch ist, was er da macht, ich habe da nicht drüber nachgedacht.
Aber du bereust es nicht, oder? Dass du das so versucht hast?
Also, ich hätte es gern schlauer gemacht. Ich glaube, ich habe gute Ansätze gehabt.
Ja.
Die Durchführung war ungenügend. Ich hätte das besser machen können. Heute würde ich viele Dinge ganz anders machen.
Ich bereue es zwar, dass ich damals es nicht gemacht habe, aber ich glaube, ich wäre genauso damit gescheitert wie du, wenn ich es dann versucht hätte, einfach ihm zu sagen und Kontra zu geben. Und dann kommt bei mir ja auch noch der Aspekt dazu, das ist immer eine begrenzte Arbeit. Du machst halt 6 Wochen Proben, danach spielst du und da ist der Regisseur nach der Premiere dann sowieso schon weg. Was willst du in so einer begrenzten, absehbaren Frist am System effektiv verändern, ohne selber einfach nur darunter zu leiden? Werden die anderen, die das mitbekommen, dass ich da Zivilcourage zeige, mir hinterher Jobs geben? Nein.
Ja.
Also du hast sehr wenig zu gewinnen oder gar nichts. Außer die Freundschaft desjenigen, den du da verteidigst. Ja, diese Schwäche, die man da spürt. Das finde ich, ist was Interessantes, wenn ein Hochstapler, oder muss ja auch kein Hochstapler sein, jemand, der Autorität so missbraucht, mit Mobbing arbeitet. Und dann die letzte Taktik ist auch das Gegenstück dazu. Wenn man merkt, gruppendynamisch geht es gerade von allen auf einen los, dass man dann als Verteidiger auftritt.
Hm.
Weil auch das dir natürlich einen Status verschafft. Besonders, weil du ja weißt, der ist unschuldig. Ne? Und wenn alle anderen ihn jetzt, wir sind wieder im Spiel, Among Us, wenn alle anderen sich einig sind, der ist es, dann, das habe ich jetzt noch nicht erklärt, dann wird immer abgestimmt und dann stirbt halt auch die Person, für die die Mehrheit gestimmt hat. Ja?
Ja.
Ist dann auch raus. Und dann erfährst du natürlich, das war jetzt der Impostor, ihr habt gewonnen oder nee, ihr habt den Falschen getötet. Wenn es der Falsche war, der getötet wurde, kannst du als Impostor sagen, habe ich doch gesagt. Warum habt ihr nicht auf mich gehört?
Das bist du immer, wenn man mit dir sowas spielt.
Ja. Also das sind so, finde ich, ganz gut im Überblick Taktiken, womit man als Hochstapler sich seinen Status erarbeiten und halten kann.
Ich habe mir was fürs Outro überlegt. Ich will mit dir Hochstapler identifizieren, die von der Gesellschaft noch nicht als Hochstapler offiziell identifiziert worden sind.
Okay. Habe ich direkt einen ersten Vorschlag?
Ja.
Ja, weil das hatte ich auch fürs Thema, aber das machen wir jetzt gerne hier als Aufschlag für dieses Outro. Mutter Teresa. Kennst du den Begriff Humble Brag? Das ist Demutsangeberei. Dieses sich so klein machen, ich bin eine von Gott nicht gewollte, verabscheute, im Dunkeln alleingelassene Dienerin Gottes. Aber ich diene und diene in der Hoffnung, dass er mich eines Tages zu sich nehmen wird. Das ist ja so ihr Narrativ gewesen. Und sich damit in die Heiligkeit hochzustapeln, das muss man erstmal hinkriegen. Ich unterstelle ihr das so ein bisschen.
Aber ich auch ein bisschen. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe auch oft gelesen, dass die unfassbar aggressiv gewesen sein soll.
Ja, man kann ganz viel Kritik auch daran lesen, dass sie Leute elend hat sterben lassen und ihnen Schmerzmittel und Linderungen vorenthalten hat. Es ist anscheinend eine ganz große PR-Kampagne, bevor es Social Media gab und sowas noch leicht ging durch klassische Medien, TV und Zeitungen und so weiter, von der Kirche, weil Mutter Teresa schon 79 einen Friedensnobelpreis bekommen hat und dann sehr viel Geld bekommen hat, Millionen von Dollar von Leuten, die halt diese Sache unterstützen wollten, aber nichts davon kam in ihren Armenhäusern in Kalkutta an. Also wurde die Frage laut, was zur Hölle passiert mit diesen Millionen von Dollar? Und dann hat die Kirche als Reaktion eine große PR-Kampagne gefahren, weltweit, die auch wirklich so erfolgreich war, dass sie zur Symbolfigur von selbstlosem Verhalten wurde. Hat geklappt. Ist bis heute eine, über die man sagt, lass mich, was willst du von mir? Bin ich Mutter Teresa? Das muss man erstmal schaffen, so ja. Eine Symbolfigur zu werden. Wen hast du?
Gerhard Schröder.
Stimmt.
Ey, als der noch bei den Jusos war, also bevor er Kanzler wurde, hat der doch am Tor vom Kanzleramt gerüttelt.
Ja, stimmt.
Und hat geschrien, ich will da rein.
Besoffen auch noch, ja.
Ja, und dann haben Kritiker ihm das ja vorgeworfen, später dann. Und er hat das zu einer Legende gemacht.
Ja.
So nach dem Motto, was war ich schon damals für ein geiler Typ.
Ja.
Und ich finde, das lese ich auch heute bei ihm noch bei LinkedIn. Weißt du, wie ich mir, wenn ich LinkedIn-Beiträge von Gerhard Schröder sehe, ja? Ich weiß nicht. Also da zweifle ich manchmal schon so ein bisschen, wen wir so ganz nach oben lassen.
Oh ja.
Sowieso, für mich ist auch LinkedIn
das ist eine
Hochstapler-Plattform.
Ja. Wenn euch noch weitere Leute einfallen, die wir klassisch eigentlich nicht als Hochstapler bezeichnen würden, die das aber eigentlich total verdient hätten oder die ihr zumindest verdächtigt.
Ich hätte heute noch so viele genannt, aber ich habe die ganze Zeit Angst, verklagt zu werden.
Ja, ne? Deswegen lasst ihr euch doch verklagen.
Schickt mal, wen ihr. Also, wer ist ein Hochstapler für euch?
Machen wir es doch so, da könnt ihr nicht verklagt werden. Teilt unsere Folge und schreibt dazu einfach nur den Namen oder die Namen der Leute. Dann ist das ja keine Behauptung, sondern einfach, wir wissen schon, was ihr damit meint.
Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne bei Spotify, über einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, wenn ihr unsere Folgen teilt auf Instagram oder wo auch immer, auf Twitter.
Und schickt uns neue Scheißprobleme für die kommenden Folgen.
Macht's gut.
Ciao.